Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 669 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle, die wieder zuhören. Es gab letztens eine ganze Menge Reaktionen. Ich bedanke mich dafür. Die Meinungen, die sind mir eigentlich alle und immer wichtig und ich lese letztendlich alle Nachrichten und E-Mails, aber wenn sie gleich richtig blöd anfangen oder beleidigend sind, dann lese ich sie nicht, dann lösche ich sie, bevor ich sie lesen kann. Da überliste ich mich ja so selbst. Ja, es gibt eine ganze Menge Dinge, die im Moment so ein bisschen im Umlauf sind und so ein bisschen merkwürdig finde ich diesen Hype mit KI. Alles spricht von künstlicher Intelligenz, keiner weiß, was es ist. Deswegen will ich auch gleich einen Beitrag, den ich schon vor einem Monat aufgenommen habe, als nächstes hier einspielen. Vorher möchte ich aber noch etwas anderes erzählen zur letzten Videosendung, die Thomas gemacht hat, in dem er verschiedene Linux-Distributionen vorgestellt hat und Hilfen gegeben hat, wie man die für den eigenen Bedarf richtige Version wohl auswählen kann. Wenn ich mir die Kommentare ansehe, erschrecke ich, wie viel Polemik da drin steckt, wie viel Dummheit da drin steckt, wie viel Sachen da drin stecken, einfach nur Hass oder Wut oder Sinnlosigkeit. Das meiste davon ist aber einfach, die viele Leute wissen gar nicht, worüber sie sprechen. Die behaupten einfach irgendetwas von Linux. Einmal wollte Thomas niemanden dazu überreden, Linux bei sich auf den Rechner drauf zu nageln, sondern er wollte einfach nur mal einen Überblick geben. Und zum anderen, ich persönlich bin der Meinung, es sollen gar nicht so viele Linux-Benutzer werden auf dieser Welt. Umso weniger Linux-Benutzer es gibt, umso sicherer ist das Betriebssystem, weil es für Angriffe von außen, weil eben der Verbreitungsgrad noch zu gering ist, nicht so attraktiv ist wie Windows. Also die Leute, die meckern, die maulen, die stänkern, die Falschbehauptungen aufstellen und so weiter, bleibt doch bei eurem scheiß Windows. Das ist nun mal so. Herdenvieh wird gefüttert und wird gemolken. So, und da seid ihr doch gut aufgehoben. Nur das verstehen die Leute alle nicht. Ich kann verstehen, dass es sicherlich für den einen oder anderen mit irgendwelchen besonderen Herausforderungen schwierig ist, auf Linux seine Bedürfnisse wirklich so abbilden zu können, wie er das bekanntermaßen auf Windows hat. Bei Windows kauft man viele Programme. Aber Windows selbst muss man ja auch bezahlen, diese größten Virus der Welt da, dieses Spionageprogramm. Und wenn man dann davon auf eine kostenlose Version umsteigt und dann ein bisschen was dafür tun soll, ist es schon schwierig. Vorher hat man einfach sein Geld weggegeben und wurde mehr oder weniger schlecht bedient und ausspioniert und bedrängt und zwangsabgedatet und was weiß ich nicht alles. Okay, wem das gefällt, das ist doch super. Ist doch vollkommen in Ordnung. Das ist eben dann Massenware für Massenvieh. Und ich finde es in Ordnung. Natürlich gibt es Programme, die nicht unter Linux laufen. Und wenn ich umsteige auf eine Linux-Version eines Programmes, was nicht vom gleichen Hersteller ist, sondern nur ein anderes Programm mit ähnlichen, teilweise deckungsgleichen Funktionalitäten, dann ist es natürlich so, dass ich dann neue Befehle lernen muss. Wo sind die? Wie geht das? Wie macht das Programm das? Das ist doch selbstverständlich. Aber wir haben im Deutschen ja ein Sprichwort. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Also, fresst euer Windows. Ich finde das nur erschreckend, mit welcher Vehemenz sich da manche Leute ereifern und ellenlange Abhandlungen schreiben, was alles so schlecht an Linux ist. Finde ich toll. Finde ich toll. Ist genau das, was ich mir so wünsche. Wenig Linuxer, die nicht interessant sind für die Leute, die die Rechner auf dieser Welt aus monetären Gründen angreifen. Ist alles ganz in Ordnung. Alles super. Ich glaube kaum, dass ich erklären muss, was ChatGPT oder GPT eigentlich ist. denn es wird ja, ja wie eine Sau durch jedes Dorf gejagt. Und ich verstehe es eigentlich nicht, warum man so ein Aufsehen ermöglicht für eine Technologie, die ja nun nichts Besonderes ist, mal ganz ehrlich gesagt. Man spricht hier, dass dieses neue Chatprogramm die Welt erobert. Aber was ist denn das nun eigentlich? Man spricht von künstlicher Intelligenz. Aber Leute, die das sagen, haben meiner Meinung nach keine Intelligenz. Kann ich schlicht und ja einfach behaupten, weil Intelligenz, muss man ja wirklich sagen, was ist denn das nun eigentlich? Es gibt jede Menge Erklärungen und Definitionsversuche, die alle irgendwo herumschwafeln. Unterm Strich weiß keiner, was Intelligenz ist, jedenfalls nicht genau. Ich möchte mal Professor Dr. Günther W. Meyer von der Universität Bielefeld, von der Fakultät für Psychologie, Sportwissenschaften, Abteilung für Psychologie hier zu Wort kommen lassen. Der ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie. Und zur Definition von Intelligenz schreibt er, in der Psychologie ein hypothetisches Konstrukt, das heißt eine Erklärung für ein nicht direkt beobachtbares Phänomen, das die erworbenen kognitiven Fähigkeiten und Wissensbestände einer Person bezeichnet, die ihr zu einem gegebenen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Je nach theoretischer Auffassung werden meist verschiedene Formen der Intelligenz unterschieden. Zum Beispiel erstens fluide Intelligenz, das ist die Fähigkeit, Beziehungen zu erfassen und anzuwenden. Und gegenüber der kristallinen Intelligenz, verbale und sprachgebundene Fähigkeiten. Dann die 7 eigenständigen Formen der Intelligenz: Raumvorstellung, Sprachverständnis, Wortflüssigkeit, Rechenfertigkeit, Induktion, Wahrnehmungsgeschwindigkeit und mechanisches Gedächtnis. Entsprechend der unterschiedlichen theoretischen Konzeptvisualisierungen der Intelligenz gibt es vielfältige psychologische Testverfahren zum Messen der Intelligenz, die häufig in der Eignungsdiagnostik eingesetzt werden. Viele meta-analytische Ergebnisse zeigen den hohen Zusammenhang zwischen Intelligenz und Ausbildung oder Berufserfolg. So, was heißt denn das nun? Also Intelligenz ist der Versuch, mit wissenschaftlichen Methoden verschiedene Fähigkeitsbereiche von Menschen, vielleicht auch von Tieren, zu klassifizieren und einzuordnen. Intelligenz ist also nicht eine Sache, sondern Intelligenz ist ein ganzes Bündel aus unterschiedlichen Fähigkeiten, Befähigungen, erlernten, angelernten, erworbenen oder von Geburt aus mitgegebenen Möglichkeiten, die ein Mensch hat, mit seiner Umwelt umzugehen, zu erkennen, zu verstehen, zu benutzen, zu gebrauchen, zu missbrauchen. Das heißt, so richtig kann kein Mensch auf dieser Welt sagen, so intelligent er auch sein mag, Intelligenz ist das und das. Also Intelligenz wissen wir nicht genau, was es ist. Klugheit, ja, vielleicht ein bisschen irgendwo. Es gibt aber auch Intelligenz, die nichts mit Klugheit zu tun hat. Menschen, die gar nicht analytisch denken und trotzdem zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Vielleicht sogar besser, als wenn ich lange analytische Reihen entwickle und hinterher kommt Müll raus. Also wir wissen gar nicht, was Intelligenz ist. Allgemein eine gewisse Klugheit. Wissen ist keine Intelligenz. Wissen gehört aber dazu. Denn wie könnte ich Intelligenz erkennen, wenn jemand nicht sprechen kann, weil er nicht weiß, dass irgendwelche Krakel Buchstaben sind, dass eine Gruppe von Buchstaben Worte sind, dass eine Gruppe von Wörtern einen Satz bildet, der einen möglicherweise, ich nehme Politiker jetzt aus, einen Sinn ergibt. Und hier muss man doch ganz klar sagen, ohne Wissen können wir keine Intelligenz feststellen. Das heißt, um Intelligenz feststellen zu können, müssen wir erstmal Wissen haben. Wenn wir aber Wissen haben, ist das noch keine Intelligenz. Mein Lexikon beinhaltet unglaublich viel Wissen, aber dieses gedruckte Papier ist nicht intelligent. Genauso ist es auch eine Datenbank nicht, die irgendwo ist. Und wenn ich jetzt ein Programm habe, was dieses Wissen in irgendeiner Form zusammenführt, ja, dann ist das nicht Intelligenz, sondern dann ist das geschickte Art und Weise, Wissen zu erfragen. Wenn ich jetzt einen Dummen nehme und setze ihm 10 Professoren dahin und stelle dem Dummen eine Frage und der versucht, diese Frage von diesen 10 Professoren in irgendeiner Art erklären zu lassen und gibt mir dann das Ergebnis weiter. Ist der intelligent? Der ist vielleicht schlau, geschickt, raffiniert. Oder sind die Professoren intelligent? Ich will nur klar machen, Intelligenz ist nicht präzise definierbar für unsere Intelligenten. Aber alle sprechen von künstlicher Intelligenz. Also von künstlichen irgendwas, was wir nicht wissen. Ich habe etwas Künstliches, weiß aber nicht, was das ist. Es ist einfach nur schwachsinniges Schlagwort. Ich habe mich bisher darauf beschränkt, in der letzten Zeit einfach von KI zu sprechen. KI als eigenständigen Begriff, der versucht, eine neue Technologie in irgendeiner Art zu klassifizieren, einzuordnen, die es möglich macht, aus großen Datenbeständen irgendetwas zu extrahieren. Und für den Dummen sieht es dann so aus, als sei dieser Extraktor intelligent. Das ist das, was ich damit sagen will. Auch dieser ChatGPT ist nicht intelligent. Das sieht so aus, da kann man alle mal Blödsinn damit machen. Da kann man sich Artikel schreiben lassen, da kann man sich komponieren lassen. Aber Computerprogramme, die komponieren, gibt es schon lange. Computerprogramme, die Artikel schreiben, gibt es schon lange. Computerprogramme, die Wettervorhersage machen, gibt es schon lange. Computerprogramme, die Informationen sammeln, gibt es schon lange. Nur, das hat alles nichts mit Intelligenz in unserem Sinne zu tun, von dem wir ja nicht wissen, was es ist. Intelligenzforschung ist ein ganz schwieriges Gebiet. Und da müssen wir ganz vorsichtig sein, wenn wir da versuchen, in irgendeiner Art irgendetwas von unseren menschlichen Fähigkeiten auf eine Maschine zu übertragen. Weil das geht nicht. Es gibt kein Programm, welches intelligent ist. Sondern es gibt einfach nur Programme, die so tun als, oder die wissen, ja, die so programmiert sind, dass sie einem Menschen vorgaukeln, sie seien intelligent. So, und wer das glaubt, der ist eben genau das nicht, der fällt auf diese Sachen rein. Sie können sich das gerne mal ansehen, diese ChatGPT. Das ist im Moment, wächst das unheimlich, sprengt alles, jeder labert irgendeinen Scheiß darüber. Ich will da gar nicht darüber sprechen. Man muss es sich ansehen. Wenn Sie aber nicht so irgendwo sich anmelden wollen und was weiß ich nicht alles, es gibt auch mittlerweile Technologien, wo Sie diese Technologie der KI schon aufgesetzt auf Suchmaschinen selbst ausprobieren können. Gehen Sie mal auf you.com, also J, nee, Quatsch, das war nicht intelligent. YOU.com. So, da finden Sie eine Suchmaschine, die mit solchen Technologien arbeitet. Da können Sie schon ein bisschen komplexere Abfragen eingeben und bekommen etwas. Da können Sie sich kein Lied vorsingen oder dichten lassen oder ein Geburtstagsgedicht oder sonst was. Aber Sie können sehen, was moderne Programmiertechnik alles kann, alles leistet. So, und eine weitere Möglichkeit, niva.com, das schreibt sich neeva.com. Hier finden Sie eine Suchmaschine, die verspricht, dass sie ehrlich ist und nichts weitergibt und sowas, die ebenfalls auf solchen Technologien basiert. Versuchen Sie es einfach mal. Die Ergebnisse sind manchmal ganz gut, sind meist besser als das, was Google im Moment noch zur Verfügung stellt. Die sind ja mächtig unter Druck. Die haben mal wieder verschlafen den Zeitpunkt, wo sie ihre Forschung veröffentlichen. Denn das haben die schon lange und können die schon lange. Und wird jetzt wohl auch etwas kommen. Das ist das, was kommt. Aber versuchen Sie einfach mal, eine einfache Frage in unterschiedlichen Suchmaschinen zu formulieren. Zum Beispiel: Welche Erfindung wurde zwischen 1940 und 1948 in Deutschland gemacht? So, und Sie werden sehen, Sie bekommen allen möglichen Müll. Gezielt eine Antwort auf diese Frage habe ich bisher noch gar nicht bekommen. Es kommen also Sachen von 1400, von 1800, von was weiß ich was, 1960. Das sind auch ein paar Treffer dabei, okay. Aber solche Sachen, irgendetwas zwischen oder ich möchte etwas, was heißer als das und kälter als das oder schneller als das und langsamer als das oder ist, sowas können die meisten nur ganz am Rande vielleicht zufällig mal beantworten. Das ist keine Intelligenz. Viele Leute sagen mir immer wieder, ja, aber die selbstfahrenden Autos, in Anführungszeichen, die müssen doch Intelligenz an Bord haben. Die haben künstliche Intelligenz. Kinders, überlegt doch mal. Stellt euch mal Folgendes vor. Man fährt in der Dämmerung im Herbst oder im Frühjahr bei Scheißwetter und Nebel und Regen oder Schnee, also im Auto mit Beleuchtung auf einer schlechten Straße. Man hat rechts und links Leitpfosten, manchmal fehlen auch ein paar Leitpfosten. Die Randbegrenzungen, die Straßenbegrenzung, die weißen Streifen sind, wie in Deutschland üblich, auf Nebenstraßen meist bescheiden, bis unter die Gürtellinie oder gar nicht vorhanden. So, was macht das Auto da? Da ist der Mensch 100.000 millionenfach überlegen. Das Auto selbst, gut, die Autos sagen, nee, ich kann nicht mehr, ich höre auf. Weil die Technologie nicht in der Lage ist, auch nicht annähernd in der Lage ist, das, was ein Mensch kann mit seiner Intelligenz, von der wir gar nicht wissen, was es ist, auszuführen, durchzuführen, zu leisten, kann kein Programm dieser Welt, auch nicht ansatzfähig. Ich möchte aber gleichzeitig auch eine Lanze brechen für die Programmierer, die diese Technologien entwickeln. Wenn ich mir vorstelle, nehmen wir mir jetzt mal einen Tag, da fährt ein Auto durch eine Stadt. Das, was der Mensch macht, muss man ja versuchen, mit ganz, ganz vielen Programmen, die alle mehr oder weniger gleichzeitig oder prioritätsgesteuert ablaufen, zu machen. Das heißt, ich gucke zur Fensterscheibe raus. Tesla nutzt hier nur Kameras und kein Radar, LIDAR oder ähnliches und muss jetzt sehen, das sind Verkehrszeichen, das sind Verkehrsschilder, da ist ein Bordstein, da darf ich nicht drüber fahren, da ist eine Randbegrenzung, da ist eine Ampel, da ist ein Vorfahrtszeichen, da ist irgendein Zeichen, da ist ein Zusatzschild drunter. Da muss ich jetzt darauf aufpassen. Jetzt sind irgendwo an der Baustelle, da ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung 30, jetzt ist die Baustelle zu Ende. Jetzt kommt aber keine Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung. Muss ich also gucken, innerhalb der Stadt nach der nächsten Kreuzung ist das implizit aufgehoben. Und lauter solche Sachen. Es sind Millionen von Eindrücken und Entscheidungen, die jede Sekunde aufgenommen, analysiert, extrahiert, bewertet und verarbeitet werden müssen und dann in komplexe Fahrbefehle umgesetzt werden müssen. Das ist eine unglaubliche Leistung, was da bisher geschaffen worden ist. Es ist aber keine künstliche Intelligenz. Das ist KI, das ist ein Zweig in dem Computerbereich, der sich mit hochkomplexen Analysen und Echtzeitverarbeitungen befasst, wo man nur den Hut davor ziehen kann. Aber hört auf, von künstlicher Intelligenz zu sprechen, das ist Verarschung. Intelligenz ist im Moment leider nur der Mensch. Und davon nicht allzu viele. Und ja, das wollte ich nur noch mal herausstellen, nur noch mal klarstellen. Den ganzen Hype, vergesst das. Die ganzen Schreiberlänge, die irgend so einen Scheiß schreiben, vergesst das. Dass sich irgendwelche Zeitschriften, ich glaube Go oder irgendjemand, ein Editorial schreiben lassen, dass sich irgendwelche Leute Lieder schreiben lassen, vergesst das. Das können viele Programme schon seit Jahren. Das hat man hier ein bisschen zusammengepackt und macht jetzt ein Mordstheater drauf. Und die Dummen, die Nicht-Intelligenten fallen darauf rein und posaunen das nur in alle Welt und sagen, das ist absolut und das ist super. Richtig ist, dass wir solche Technologien in Zukunft immer mehr, immer häufiger, immer leistungsfähiger um uns herum haben werden. Das ist klar, brauchen wir nicht darüber zu diskutieren. Wir müssen aber wissen, wie wir da umgehen können damit. Wir müssen wissen, wann wir von einer Maschine verarscht werden, die von Menschen den Auftrag hat, uns zu verarschen. herauszufinden aus riesigen Datenbeständen, was hat er für Vorlieben, welche Schokolade isst er am liebsten, was können wir denen an Werbung schicken und so weiter. Nur darum geht es letztendlich. Man will unser, euer Geld mit solchen angeblich intelligenten Technologien, die werden dann irgendwelchen Leuten, Industrie, Handel, Vertrieb, verkauft, aufs Auge gedrückt, die auch keine Ahnung davon haben, was sie da kaufen, und die setzen das ein, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also, beschäftigen damit ja, wachen Auges durch die Welt gehen ja, aber nicht auf diesen ganzen Hype hereinfallen, der im Moment um die Welt rast. Die Schreiberlinge haben keine Ahnung, die wissen nicht, worum es geht. Das meiste davon ist einfach nur Quark. Und wenn man sich da einige Beispiele ansieht, was so für Ratschläge von diesen ChatGPT bekommt, das ist einfach nur Hanebüchen. Also, meine Meinung dazu, ich hoffe, es war intelligent genug, dass ihr versteht, worum es dabei geht, dass man vorsichtig sein soll, dass es schön ist, dass diese Entwicklung weitergeht, aber dass man sich davon nicht runtermachen lassen soll. So, jetzt muss ich auch noch einen Nachsatz dazu bringen. Wir werden in Zukunft mit sehr vielen Maschinen sprechen. Die Spracherkennung ist mittlerweile ganz gut, trotz dass wir eine sehr unlogische und komplizierte und rückbezogene und was weiß ich nicht alles Sprache haben. Aber auch die Sprachsynthese ist mittlerweile sehr gut. Google hat da riesen Fortschritte gemacht. Alles, was ich dazu an Beispielen höre und finde im Netz, das ist super. Da fällt es manchmal schwer zu erkennen, ob man mit einem Mensch oder einer Maschine spricht. Ich meine jetzt nicht geschrieben, ich meine wirklich akustisch. Und das wird sich in der Zukunft natürlich noch schnell, wirklich rasant weiter verbessern. Und mit diesen neuen KI-Technologien wird es auch neue Anwendungen geben. Wir werden also künftig sicherlich viel, viel mehr mit solchen Robotern sprechen, als wir mit Menschen an einer Hotline zu tun haben. Möglicherweise wird das am Anfang noch ein bisschen hakelig sein, aber das ist klar. Aber wart mal ein, zwei Jahre ab, dann sprechen wir flüssig mit irgendwelchen Maschinen und wissen das noch gar nicht. So, hier muss aber der Gesetzgeber eigentlich schon jetzt handeln, weil ich möchte ja schon wissen, spreche ich mit einem Menschen, darf ich dem sagen, hör mal, du bist ja vielleicht ein Idiot, bist du zu dämlich zu verstehen, was ich hier sage. Einer Maschine kann ich das sagen, ich kann eine Maschine, eine Software nicht beleidigen, aber nicht nur, weil ich jemanden beschimpfen will. Auch so, ich finde es unwürdig, mit einer Maschine zu sprechen und im Glauben gelassen zu werden, ich spreche mit einem Menschen. So kann es nicht sein, so geht es nicht. Hier muss ganz klar am Anfang gesagt werden, ich bin eine KI, ich bin kein Mensch. Willst du trotzdem mit mir reden? Da kann ich immer noch entscheiden, ja oder nee oder leck mich oder was weiß ich auch immer, was ich sage. So, das ist das eine. Dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge andere Sachen. Nicht nur, dass ich eine Maschine nicht beleidigen kann mit dem, was ich sage, sondern ich habe ja nun die Möglichkeit, mit diesen Chatbots, diesen Krempel da, Bilder malen zu lassen, Musik komponieren zu lassen, Programme schreiben zu lassen. So, und wir haben ja bei uns weltweit, aber auch in Deutschland, ein Urheberrecht. Eine Software kann nicht urheberrechtlich Eigentümer werden von einem Werk, was sie geschaffen hat. Das ist in unserem Rechtssystem nicht möglich. Ich als Mensch, ich kann das. Ich kann auch jemandem einen Auftrag geben, einen Komponisten, sagt, komponierst du mir dies und das und jenes. Ich bezahle dich dafür. Und dann kann ich das Werk, je nachdem, welchen Vertrag ich schließe, nutzen im Rahmen dessen, was wir vertraglich vereinbart haben, dauerhaft bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag oder monatliche bezahlen oder Einmalbetrag. Aber der Urheber bleibt immer der Urheber. Das Urheberrecht kann ich nicht verkaufen. So, wie ist denn das jetzt bei einer Maschine? Ich sage irgend so einem Chatbot, pass auf, mal mir doch bitte mal ein Bild von zwei fliegenden Pferden. Und das Bild gefällt mir und das Bild kopiere ich dann, das bringe ich auf meine Homepage, das nehme ich als Hintergrundbild im Studio oder sonst etwas. Kein Mensch kann mir etwas anhaben, denn es gibt kein Urheberrecht darauf. Wer ist denn jetzt der Urheber? Bin ich der Urheber, der jetzt der Maschine gesagt hat? Oder muss ich einen gewissen Grad an Bestimmtheit in meinen Auftrag legen? Zum Beispiel, ich möchte, dass dieses Pferd 6 Beine hat, auf der rechten Seite etwas länger als auf der linken. Die Flügel sollen goldgelb sein und an den Flügelspitzen sollen so kleine rote und grüne wie Lämpchen oder sowas dran sein. Wäre ich dann Urheber? All das ist unklar. Genauso bei Musik und so weiter. Wir werden also eine ganze Menge Probleme haben und zu diskutieren haben, was denn nun mit diesen so geschaffenen Werken eigentlich passiert, die wir zum Teil gar nicht mehr erkennen können als künstlich geschaffen. Gut, in aller Komplexität, wenn ich also jetzt einen Roman schreiben lasse, werde ich sicherlich erkennen können, pass auf, da ist irgendwie eine Maschine am Werk gewesen. Das hat kein Mensch geschrieben. Also so merkwürdig drückt sich kein Mensch aus. Bei einer Musik ist es eventuell schon schwieriger. Da muss man schon Musiker sein, Fachmann sein, um eventuell so etwas herauszuhören. So. Nur selbst wenn das so wäre, was passiert mit sowas? Was passiert mit den kreativ Schaffenden? Das heißt zum Beispiel mit den Komponisten, die davon leben, dass sie für alle möglichen Fernsehserien, Theaterauftritte, Filme, Musiken schreiben. Was passiert mit denen? Brauchen wir die nicht mehr? Werden die jetzt alle arbeitslos? Weil jetzt jeder Regisseur sagen kann, hier Maschine, schreib mir mal einen Song so und so lang da und dazu. Guck dir vielleicht sogar das Bild, den Film dazu an und die Geräusche und damit du die Dynamik oder sowas umsetzen kannst. Was passiert mit diesen ganzen, ich sage manchmal Schreiberlinge, weil viele davon nicht mehr sind, die Artikel in Zeitungen schreiben? Was passiert mit diesen ganzen Redakteuren, die ihre Texte für Beiträge schreiben, im Fernsehen, im Radio, sowas? Brauchen wir das alles nicht mehr? Werden die alle ersetzt durch Maschinen? Hier sehe ich eigentlich die große Gefahr. Die Technologie an sich ist bewundernswert. Was da geschaffen wurde, ist wirklich bewundernswert. Aber das, was wir mit diesem Werkzeug KI machen können, wird unsere Welt stärker beeinflussen als die Erfindung des Automobils. Ganz ehrlich, davon bin ich überzeugt. Es wird schwierig werden, sehr schwierig, wie wir damit umgehen, lernen müssen, lernen können. Ich weiß es nicht. Gut, nächstes Thema, auch nicht viel einfacher. Die E-Patientenakte. Die EPA, EPA, war vorher bei der Bundeswehr ein Einmannpaket, war irgendein Fraß drin, den keiner wollte. Jetzt soll die ja so langsam wirklich kommen. Ich meine, seit 20 Jahren wird darüber diskutiert, gesprochen. Und jetzt ist es so, dass unser neuer Bundesgesundheitsminister sagt, jetzt ist es soweit, jetzt muss was passieren. Und auch das E-Rezept. Ich meine, man muss sich das mal überlegen, wie anachronistisch der ganze Kram ist. Ich muss heute, wenn ich eine Pille brauche, sowas zu meinem Hausarzt gehen, fahren, parken, dahin gehen, in die Praxis gehen, warten, mir etwas verschreiben lassen. Dann muss ich warten, wenn das Rezept wirklich schon geschrieben ist, bis der Arzt dann Zeit hat, von irgendeinem Gespräch oder einer Untersuchung rauskommt, sich das Rezept ansieht, seinen Kringel darunter macht, den jeder selbst machen könnte, so wie der aussieht. Dann muss ich dieses Rezept nehmen, muss damit in eine Apotheke fahren. Da muss ich natürlich wieder parken, muss dann da reingehen und dann wird dann sehr sorgfältig, um es mal positiv auszudrücken, geguckt, überprüft, gemacht, nachgesehen, nochmal kontrolliert, eingegeben und was weiß ich nicht alles. So, wenn ich dann meinen Obolus entrichtet habe, der noch drauf zu zahlen ist, dann darf ich diese Medikamente mitnehmen und beim nächsten Mal wieder so. Es ist sowas von blödsinnig. Ich könnte heute, wenn ich es wollen würde, morgens zwischen 8 und 9 Videokonferenz, Hausarzt sagen, du Doc, guck mal hier, ich habe einen dicken Hals und was ist, verschreib mir mal Pille. Und dann sagt er, okay, das hast du ja vergangenes Jahr schon mal, da hatte ich dir das verschrieben, wie hast du das vertragen? Ja gut, und nach 2 Tagen war alles in Ordnung, und sagt er, okay, mache ich. In dem Moment klickt er auf seiner Tastatur irgendetwas rum, Gespräch ist längst beendet. Und der Auftrag ist bei meiner Apotheke, die ich dem Arzt gesagt habe, das ist meine Apotheke, gibst du da hin. Und diese Apotheke, liefert mir das dann Nachmittag oder irgendwann, weil ich auf dem Dorf wohne und weil das da so üblich ist, dass die Apotheken die Sachen ausfahren. Aber das wäre das Einfachste überhaupt. Nur wir haben es nicht, weil wir eben in einem merkwürdigen Land leben, wo alles, was mit Datenbearbeitung zu tun hat, etwas fremdartig ist. Und wo wir kein Vertrauen haben in die Institutionen und in die Regierung, weil das seit Jahren regelmäßig kaputt gemacht worden ist, dieses Vertrauen, weil immer wieder Dinge gemacht worden sind, die nicht in Ordnung waren. So, jetzt will aber Karl Lauterbach wirklich Gas geben und die EPA auf den Weg bringen. Diese EPA, da soll also alles rein, Arztbriefe, welche Medikamente verschrieben worden sind, die Befunde und so weiter. Das soll in meine elektronische Patientenakte hinein. Und naja, dann ist es eben so, dann ist die eben da drin. Bisher war alles nicht so ganz geklärt, wer, wann, wie, und ich sollte dann beim Arzt, der Arzt hat einen Code, den muss er eingeben und ich habe einen Code, den muss ich eingeben, dann kann der Arzt das Leben und dieser ganze Code-Kram ist scheiß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt will Karl Lauterbach das machen mit einem Opt-out-Prinzip. Das heißt, jeder Arzt darf in meine, jeder in Anführungszeichen erstmal, das muss noch definiert werden, darf in meine Patientenakte hineinsehen, ohne dass ich ihm irgendeine Geheimzahl irgendwo in seinen Rechner tippe oder sonst etwas. Wenn ich nicht vorher ausdrücklich widersprochen habe. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen. In Deutschland werden ja Gesetze so gemacht, das kommt mir manchmal so vor wie irgendwo Textbausteine. Da sitzen da 25 Lobbyisten und jeder hat einen Textbaustein und dann wird das zusammengeworfen, umgerührt und dann wird abgestimmt und dann ist es Gesetz. Hier muss man jetzt aufpassen, wer welcher Arzt darf. Wann darf er darauf zugreifen? Wie darf er darauf zugreifen? Darf noch jemand außer dem Arzt darauf zugreifen? So, und das ist alles noch nicht definiert. Da wurde darüber gesprochen, es wurde über die technische Machbarkeit gesprochen, es wurde über Datenschutz gesprochen, aber so richtig klar wurde nichts. Jeder hat darüber gesprochen, alle haben gesprochen, aber alle haben nicht gemeinsam gesprochen. Die Akte, die ist ja schon im Jahr 2021 als freiwillige Smartphone-Applikation an, ich glaube, es waren damals schon über 70 Millionen Versicherte, angeboten worden. Mittlerweile hat die immense Zahl von 1% davon Gebrauch gemacht. Ja, haben Sie das alle mitbekommen? Die meisten haben es gar nicht mitbekommen. Wenn ich jemanden frage, die Leute wissen nichts davon. Es ist keine Öffentlichkeitsarbeit gemacht worden. Es ist nicht aufgeklärt worden. Es gibt keine Fernsehberichte darüber. Sachlich, was ist die Patientenakte? Wer darf wann, wie, wo darauf zugreifen? Wo bekomme ich sie her? So, und dann musste man dann auch noch selbst Hand anlegen, um eine eigene Patientenakte anzulegen. Das will Lauterbach jetzt anders machen. Er möchte also, dass die Ärzte diese Patientenakte anlegen und pflegen. Hört sich alles gut an. Wir müssen sehen, was passiert. Aber es gibt noch einen Pferdefuß dabei. Man hat noch kein übergreifendes Dokumentenformat dafür. Das heißt, keine standardisierte Datenstruktur. Das heißt, ja, da kann alles rein. Im Moment soll es also möglich sein, damit es überhaupt losgeht, dass sowohl Dateien im PD-Format, der Normalbürger sagt PDF-Format, aber das ist mir wie ein weißer Schimmel, oder Word-Dateien, höre und staune, Word-Dateien, also ein Microsoft-Format, Ja, haben die denn noch alle Tassen im Schrank? Wir haben offene Dokumentenformate, die auch von Microsoft-Produkten gelesen und geschrieben werden können. Nein, hier wird explizit von Word-Format gesprochen. Ja, so kann man die Welt, wie das Thema vom Anfang, Linux und was der Bauer nicht kennt. Und das soll also jetzt erstmal alles da reingeworfen werden. Wie das dann der jeweilige Arzt lesen kann und so, das steht noch nicht so ganz genau fest. Aber wichtig, was vorher so nicht durchgängig war, der Patient soll auch darauf Zugriff haben. Er soll die Sachen also auch lesen können. Bisher ist das ja nicht immer so einwandfrei. Aber die Ärzte sind ja, manche sind ja derart vernagelt, das glaubt keiner. Pass auf, ich mache einen kleinen Auszug. Also zurücklehnen, zuhören. Ich war vergangene Woche im Krankenhaus in Montabaur zu einer Untersuchung. Naja, Untersuchung ist vielleicht zu viel gesagt. Es wurde ein MRT gemacht und also in dieser Röhre mit diesem fürchterlichen Krach da drin, warum die Technologen das noch nicht geschafft haben, ihre Magnetfelder auch leise aufbauen zu lassen, beziehungsweise die Spulen da drin so zu konstruieren, dass sie eben keinen Krach machen. Naja. Okay, war alles gut und schön. Ich lag also da drin, war ganz lustig. Ich glaube, eine Viertelstunde, 20 Minuten oder sowas. Dann hat mich das Mädchen da wieder rausgezogen. Ich habe gefragt, ob ich jetzt gesund bin. Hat sie verneint. Hat gesagt, das könnte sie nun wirklich noch nicht. Ich möchte noch mal im Wartezimmer Platz nehmen und der Arzt würde gleich mit mir sprechen. Ja, das hat eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich aufgerufen wurde. Und dann kam ich dann in das Arztzimmer rein. Das Erste, was der Schnösel zu mir sagte, warum sind Sie eigentlich hier? Ich habe gesagt, das steht doch auf der Überweisung. Was fragen Sie denn? Naja, dann hat er mir irgendwas erklärt und gezeigt und gemacht und mit Verkrümmung und da Wirbelversteifung und da die Bandscheiben, irgendwie dies und das und jenes. Also Furz und Feuerstein hat er mir erklärt, so schnell, obwohl ich nicht sehr langsam denke, aber naja, ich hatte Mühe mitzukommen. Okay, dann war er fertig. Ich war froh, denn mein Orthopäde erklärt mir das dann anständig, so dass ich es auch verstehe. Und dann hat er gesagt, jetzt warten Sie bitte noch, Sie bekommen noch die CD mit. Habe ich gesagt, ja, und ich hätte gern auch eine Kopie von dem Bericht, von Ihrem Arztbrief. Sagt er, bekommt Ihr Arzt. Ich sage, Moment, ich bin Herr des Verfahrens und ich hätte gern einen Arztbrief von Ihnen, eine Kopie. Sie sind nicht Herr des Verfahrens. Ich sage, ist scheißegal, ich will trotzdem im Arztbrief eine Kopie haben. Sagt er zu mir, ja, dann müssen Sie sich aber an den Kosten beteiligen. Ich sage, an welchen Kosten? Dass Sie Ihrem Drucker sagen, druck das zweimal aus? Ja, ich sage, das heißt, wenn Sie mir das Ding dann schicken oder was, dann wollen Sie jetzt 85 Cent haben. Nein, wir haben hier auch noch Tintenkosten und Papierkosten und da müssen Sie 1 Euro bezahlen. Ich sage, okay, pass auf, dann schicken Sie mir das per E-Mail. Nein, das darf ich nicht. Ich sage, dann schicken Sie mir das per Fax. Nein, das hat der Gesetzgeber verboten. Ich habe gesagt, so eine Scheiße. Und da wurde er dann böse. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich zahle jetzt diesen 1 Euro und dann kriege ich meinen Arztbrief. Ich sage, der Arzt braucht den gar nicht. Ich kann dem Arzt den geben. Ich muss ja sowieso dahin. Was soll denn der Blödsinn? Oder naja, aber hat ihn alles nicht interessiert. Denn da war einer, der muckt auf und sagt, er ist Herr des Verfahrens. Verstand er nicht. War, obwohl er noch relativ jung war, wohl in seinem Studiengang nicht erklärt worden. Gut, also bin ich da wieder durchs Wartezimmer an den Empfang und hatte aber leider nur ein 2-Euro-Stück und wollte dem Mädel das jetzt geben da. Da musste die erstmal rumlaufen, musste gucken und hat sich dann irgendwo Wechselgeld zusammengeholt und hat mir 1 Euro zurückgegeben. Quittung gab es natürlich keine. Ich habe gedacht, na, scheiß drauf, was soll's, und bin gefahren. Es wäre die Geschichte ja eigentlich zu Ende gewesen, wenn ich irgendwann einen Brief bekommen hätte. Aber ich bekam keinen Brief, sondern ich bekam, obwohl ich nie dort meine Faxnummer angegeben habe, bekam per Fax den Arztbrief. Und jetzt frage ich mich natürlich, hat der Mann jetzt gegen sein Wissen gesetzwidrig gehandelt und hat er mich vorsätzlich um 1 Euro betrogen, indem er den verlangt hat, obwohl er das anschließend dann per Fax geschickt hat? Was für ein absoluter Schwachsinn. Normale Ärzte, die ich so kenne, die sagen, wenn sie den Brief gleich schreiben, ja okay, warte einen Moment, ich mache das mit. Es gibt auch Ärzte, die wollen dann tatsächlich auch Geld dafür haben und da bekommt man dann einen Zweitausdruck aus dem Laserdrucker, der ist nicht unterschrieben. Den Arztbrief, der ist unterschrieben, den man dem Arzt geben soll. Da verlange ich dann natürlich anteilig das Porto, weil ich das ja mitnehmen muss. Und meinen Brief, meine Ausfertigung, die ist nicht unterschrieben. Das ist also nicht eine Kopie, sondern ein Zweitausdruck. Hier wird Geld gemacht, rein betriebswirtschaftlich kostet ein zweiter Ausdruck inklusive Papier vielleicht, wenn es hochkommt, wenn es sehr hochkommt, 0,25 Cent. Und die machen da so ein Terz darum. Okay, wieder zurück zu unserem elektronischen Patientenaktenkram da. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Sache finde ich gut, nur wir müssen beobachten, wie geht denn das jetzt weiter? Wer hat Zugriff auf die Daten? Die Patientendaten, die sollen nämlich auch im großen Stil pseudo-anonymisiert ausgewertet werden und für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Das ist ja alles gut, das hilft uns ja allen, das ist ja alles schön. Aber ich glaube nicht daran und ich weiß nicht, wer jetzt entscheidet, ob das gut genug pseudo-anonymisiert ist oder nicht. Oder ob man dann wieder zurückfließen kann auf den Einzelnen. Es gibt ja so viele Technologien und gerade im Bereich KI gibt es so viele Möglichkeiten, so etwas wieder zu entanonymisieren. Aber es sind noch mehrere Klagen anhängig vor Sozialgerichten und so weiter, die das Projekt noch behindern könnten. Ich möchte nur sagen, wenn man hier ein klares, definiertes Konzept hat, wenn man den einzelnen Benutzer ganz klipp und klar sagt, pass auf, dein Arzt macht dies und das und jenes, nur dein Arzt darf darauf zugreifen und jeder andere Arzt musst du die Erlaubnis erteilen und zwar von Fall zu Fall. Du kannst auch generelle Erlaubnis erteilen, wenn du also alle 3 Monate zum Kardiologen musst, dass du nicht jedes Mal dahin musst, obwohl ich muss jedes Mal eine Datenschutzerklärung unterschreiben, wenn ich irgendwo hingehe. Ich muss jedes Mal den gleichen Scheiß immer wieder unterschreiben. Es ist alles wirr und blödsinnig. Wenn man das alles auf dieses kleine Kärtchen draufpacken könnte, wem ich welche Erlaubnis erteilt habe und der kann das und der darf das und dass ich den Datenschutzbestimmungen zugestimmt habe, dass er das Bildchen, was er von meiner Wirbelsäule gemacht hat, dass er das auch an den Arzt, der ihn überwiesen hat, weitergeben darf. Und der Arzt, der hat ja auch eine Überwiesung von meinem Hausarzt, dass der das da auch weiter, das wäre alles so schön. Aber es wird alles so kompliziert gemacht, so verkompliziert und das Misstrauen, das ist einfach da. Wenn man hier offen und ehrlich mit dem Patienten umgehen würde, ihn einbinden würde von Anfang an und auch kontinuierlich aufklären würde. Wir haben ja ein öffentlich hirnloses, rechtliches Fernsehen heißt das ja. Das haben wir ja. Das kann der Staat ja nutzen für solche Dinge, für solche Aufklärungen. Dann würde das vielleicht einfacher gehen, auch mit dem Patienten. Und dann hätte man vielleicht auch einen Nutzen davon, dass man wirklich diese Daten ganz legal nutzen darf. Naja, wir werden sehen, was daraus wird. So, es ging heute um KI, die keine Intelligenz ist. Es ging heute um elektronische Patientenakten, wo auch nicht viel Intelligenz drin steckt und um eine ganze Menge andere Sachen am Anfang jeden Part. Sowas muss mal sein. Man muss mal über diese Dinge sprechen und ich hoffe, dass dieser Chatbot, dass sie sich das mal ansehen. Ich habe ja buchstabiert, wo sie da hinkommen und vor allen Dingen, dass sie wachsam sind. Wenn Sie eine Antwort bekommen, überprüfen Sie die. Nehmen Sie die Antwort nicht einfach so. Denken Sie einfach daran, so etwas kann natürlich falsch sein. So etwas kann auch gezielt mit Angriffen von außen so manipuliert worden sein, dass Sie eine falsche Aussage bekommen, einen falschen Hinweis bekommen. immer misstrauisch sein, immer abgleichen, genau wie E-Mails, die sie bekommen. Da guckt man ja auch drauf. Kommt mir da irgendetwas ausländisch vor? Ich will nicht Spanisch sagen, dann fühlen sich die spanischen Zuschauer wieder beleidigt. Dann mache ich da nichts auf. Anhang sowieso nicht und wenn ich den Absender nicht kenne, auch nicht. So müssen sie auch mit dieser Chatbot-Geschichte umgehen. Es ist eine Riesengefahr, die auf uns zukommt und wir müssen lernen, damit umzugehen, damit wir sie im Griff haben. Beseitigen können wir die Gefahren nicht. Genauso wie Spam-Mails und Phishing-Mails und eine ganze Menge. Beseitigen können wir sie nicht. Wir können nur lernen, damit umgehen. Und darum bitte ich ganz einfach, wachen Auges. Nicht einfach sagen, super schön, künstliche Intelligenz, alles toll, ich auch dabei. Nee, ich auch dabei heißt, ich dumm dabei. Bitte immer daran denken. Das größte Rechenzentrum, was wir auf der Welt haben und was jeder von uns nutzen kann, befindet sich bei jedem von uns zwischen den Ohren. Gut, bei manchen ist es ein bisschen unterentwickelt, aber bei unseren Zuhörern nicht, sonst würden sie ja nicht zuhören. Ich bitte darum, mal wieder in den Shop hineinzuschauen. Thomas Ritter hat mich diese Woche angerufen und hat mir gesagt, dass er noch lebt und dass alles noch weitergeht und dass auch noch ein paar Artikel da sind. Nicht nur ein paar, er hat eine ganze Menge und freut sich natürlich auch, wenn er irgendetwas Neues machen kann. Ja, und wir bekommen ja von dem, was er verkauft, Provision. Ich möchte nur noch mal sagen, Thomas Ritter ist selbstständig, hat nichts mit dem CC2 zu tun, außer dass er ihm gut gesonnen ist und ab und zu ein bisschen Geld rüber schickt. So alle Vierteljahre mal eine Abrechnung über die Provision. Aber das ist ja schon erstaunlich, wie lange Thomas diese Sachen einfach macht aus Enthusiasmus. Dafür muss ich ihm auch mal wirklich danken, auch wenn es mir im Moment manchmal schwerfällt. So, und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat nicht wehgetan. Und kommende Woche bin ich am nächsten Video dran. Ich werde ein bisschen Technik vorstellen. Ab und zu muss man das mal machen, irgendwo einen Blick drauf werfen, ohne dass ich Werbung dafür machen will. Aber es ist weltweit noch einzigartig. Nicht für jeden, nicht billig, aber noch einzigartig. Wer daran Interesse hat, schaut doch am Samstag einfach mal rein, wenn das Ding online geht. Noch ist es nicht produziert. Ich hoffe, dass es online geht. Das war's für heute. Ich wünsche allen bei diesem scheiß Wetter hier heute am Sonntag, habe ich gerade wieder Schneeregen hier im Westerwald, aber ich wünsche, dass das Wetter bald aufhört, zumindest dann ab Mitte März, dass es besser wird und dass wir alle mal wieder raus können und mal irgendwie frische Luft schnuppern können und dass es ein bisschen wärmer wird und dass alles eben besser wird. Für mich, für euch, für alle. Für die ganze Welt. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.